Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat sich erstmals militärisch in den Bürgerkrieg in Syrien eingeschaltet. Russische Kampfjets bombardierten nach Angaben des Kreml Munitionsdepots und Treibstofflager der Terrormiliz IS. Nach US-Informationen fanden die Angriffe in der Region Homs statt. Moskau hatte Mitte September mehrere Flugzeuge zum Stützpunkt Latakia verlegt. Am Morgen hatte der Föderationsrat, das Oberhaus des russischen Parlaments, grünes Licht für einen Auslandseinsatz der Luftwaffe gegeben.
Bilder, die einen Luftangriff heute in Syrien, in der Gegend von Homs, zeigen sollen. Zivilisten, darunter auch Kinder, kamen dabei ums Leben. Wenige Stunden zuvor in Moskau, der Föderationsrat winkt Präsident Putins Antrag durch. Russische Truppen dürfen ins Ausland. Es gehe um Russlands nationale Sicherheit. Leider wächst die Zahl russischer Staatsbürger und Bürger der GUS-Staaten, die sich der Terrororganisation IS anschließen, immer weiter. Vor Ort sind die Fakten längst geschaffen. Seit Wochen bringen russische Kriegsschiffe Militärgerät in das von Präsident Assad beherrschte Gebiet. Eine unabhängige russische Zeitung berichtet von über 34 dort stationierten russischen Kampfflugzeugen. Für Präsident Putin ist diese Intervention durchdacht, legitim, legal, anders als die Eingriffe des Westens. Wir werden die syrische Armee nur in ihrem rechtmäßigen Kampf gegen Terrorgruppen unterstützen. Unsere Unterstützung kommt ausschließlich aus der Luft, ohne Beteiligung von Bodentruppen. Und drittens, sie ist zeitlich begrenzt, solange die syrische Armee in der Offensive ist.
Hat Russland heute statt IS-Stellungen die Anti-Assad-Opposition bombardiert und Zivilisten getötet? Paris, Washington und die syrische Opposition haben Hinweise darauf. Die USA fühlen sich außerdem unzureichend informiert über Moskaus Luftangriffe. Der Kreml weist Kritik und Zweifel an den Angriffszielen zurück. Sie seien Teil eines westlichen Informationskrieges gegen Russland.
Russlands militärisches Eingreifen in Syrien hat bei westlichen Staaten Besorgnis ausgelöst. Bundesaußenminister Steinmeier forderte, der Kreml müsse rasch aufklären, welche Ziele in Syrien angegriffen würden. Steinmeier äußerte sich am Rande einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Dort traf auch Russlands Außenminister Lavrov mit seinem US-Kollegen Kerry zusammen.
Am Tag der russischen Luftschläge die erste gemeinsame politische Bühne für den russischen und den amerikanischen Außenminister. Lavrov selbst leitete die Sitzung des Sicherheitsrates und betonte, die Anti-IS-Koalition sei über das russische Vorgehen informiert gewesen. Präsident Putin hat bei der Generalversammlung vorgeschlagen, die Möglichkeit einer Resolution des Sicherheitsrates zu diskutieren, die alle Kräfte, die sich im Kampf gegen den IS und andere Strukturen beteiligen wollen, zu koordinieren. Heute werden wir einen Resolutionsentwurf vorlegen. Die Russen wollen, dass das militärische Vorgehen gegen den IS durch ein Mandat des Sicherheitsrates abgedeckt ist. Unterschiedlicher Meinung sind die beiden Mächte über die Frage nach Assads Zukunft. Russland will ihn im Kampf gegen den IS einbeziehen. Assad wird niemals von denen anerkannt werden, die er verletzt hat. Es ist unmöglich, dass er ein rechtmäßiger Führer in der Zukunft wird, dass er eine Versöhnung anführt oder eine Wiedervereinigung des Landes.
Die jüngsten Nachrichten über die russischen Luftschläge verringern jedenfalls meine Sorgen über die Lage in Syrien nicht. Bisher haben wir keine wirklich belastbaren Hinweise über Ziele und Methoden dieser Luftschläge. Ich hoffe, dass man in Moskau weiß, dass sie ein Eigeninteresse daran haben müssen, jetzt schnellstmöglich selbst für Aufklärung zu sorgen.
Nach Aussagen des Weißen Hauses gibt es auf militärischer Ebene einen Austausch zwischen Moskau und Washington. Wohlmöglich ein neues Kapitel im Syrienkrieg.
Land gegen Frieden, das war das Ziel der Nahost-Friedensverträge, die Mitte der 90er Jahre in Oslo zwischen Israel und den Palästinensern geschlossen wurden. Heute erklärte Palästinenser Präsident Abbas bei den Vereinten Nationen in New York, die Palästinenser fühlten sich nicht länger an das Abkommen gebunden. Abbas begründete die Entscheidung damit, dass Israel die Verträge wiederholt verletze, unter anderem durch den Siedlungsbau in den besetzten Gebieten.
Palästinas Präsident Abbas hatte angekündigt, er werde in New York so wörtlich eine politische Bombe platzen lassen, und das tat er. Er warf Israel schwere Verstöße gegen das Osloer Friedensabkommen vor und dann kündigte er es auf. Wir erklären hiermit, dass wir uns an dieses Abkommen nicht mehr gebunden fühlen. In den Oslo-Abkommen hatte PLO-Chef Arafat vor 20 Jahren den israelischen Staat anerkannt und im Gegenzug autonome Rechte im Gaza- und Westjordanland erhalten. In direkten Verhandlungen mit Israel sollte das Palästinenserproblem gelöst werden. Weitere Gespräche mit der israelischen Regierung seien, so Abbas, sinnlos, solange Israel Siedlungen auf palästinensischem Boden baue, Häuser zerstöre, Wasserrechte verweigere und Palästina besetzt halte. Er werde nun neu wählen lassen. Wir werden keine Zwischenlösungen akzeptieren, einen zerstückelten Staat. Wir werden nun eine Einheitsregierung wählen und Präsidentschaftswahlen abhalten. Mahmoud Abbas gilt als amtsmüde. Es ist unklar, ob er nochmal zu Wahlen antritt. Vor wenigen Minuten wurde auf dem Gelände der Vereinten Nationen erstmals die palästinensische Flagge gehisst. Bislang ist der Staat Palästina nicht ein vollwertiges Mitglied der UN, hat nur einen Beobachterstatus.
Der Kita-Tarifstreit ist nach monatelangen Auseinandersetzungen beigelegt. Neue Streiks sind damit wohl abgewendet. Gewerkschaften und kommunale Arbeitgeber einigten sich in Hannover auf Gehaltssteigerungen für die etwa 240.000 Beschäftigten. Vor allem jüngere Erzieherinnen und Erzieher würden durch den Kompromiss besser gestellt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Die Tarifkommissionen müssen dem Ergebnis noch zustimmen.
Erschöpft, aber dennoch zufrieden. Neue Kita-Streiks sind wohl endgültig vom Tisch. Nach 2,5-tägigem Verhandlungsmarathon haben sich kommunale Arbeitgeber und Gewerkschaften geeinigt. Vorausgegangen war ein 7-monatiger Tarifstreit.
Insgesamt bringen die neuen Regeln für das Gros der Beschäftigten Verbesserungen. Ein Durchbruch ist möglich geworden, weil die Arbeitgeber anders als noch im August zu einer deutlichen Verbesserung bzw. deutlichen Veränderung der Schlichtungsempfehlung bereit gewesen sind.
Laut Verdi sollen die Erzieher zwischen 4% und 4,5% mehr Lohn bekommen. Bei den Leitern von Kitas und Einrichtungen der Behindertenhilfe sind es zwischen 5% und 9%. Am niedrigsten fällt die Erhöhung bei den Sozialarbeitern aus, +2%. Vor allem für die Berufsanfänger in den Kitas hatten sich die Gewerkschaften stark gemacht. Sie erhalten jetzt bis zu 138 Euro mehr im Monat. Laut Verdi ein Signal, um den Erzieherberuf aufzuwerten. Die Arbeitgeber hatten ihr Angebot noch einmal um 9 Millionen Euro aufgestockt. Am Ende sei es vor allem um ein Ziel gegangen: mehr Lohngerechtigkeit für alle Beschäftigten.
Wir haben gemeinsam jetzt darauf hingearbeitet, dass wir gleichmäßigere Steigerungen hinbekommen. Und insofern sehen auch wir das als Erfolg an. Und das war auch so der Türöffner zu einer Lösung im Erziehungsbereich.
Der Vertrag hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Gewerkschaftsbasis muss dem Ergebnis aber noch zustimmen.
Der Herbstaufschwung hat die Zahl der Arbeitslosen im September auf den niedrigsten Stand seit fast 25 Jahren sinken lassen. Für 2016 erwarten die Arbeitsmarktexperten wegen der Betreuung und Vermittlung von Zehntausenden Flüchtlingen allerdings schwierige Aufgaben. Die Bundesagentur für Arbeit will deshalb das Personal aufstocken. Bildungsministerin Wanker kündigte heute zusätzliche Hilfe für junge Migranten auf dem Ausbildungsmarkt an. Nach den aktuellen Arbeitslosenzahlen waren im September 2.708.000 Menschen erwerbslos gemeldet, 88.000 weniger als im August und 100.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 6,2%.
Die derzeit unübersichtliche Flüchtlingssituation erschwert die Lage. Rund 300.000 Menschen sind wohl überhaupt noch nicht registriert, schätzt Frank-Jürgen Weise, der neben der Bundesagentur für Arbeit jetzt auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet. Umso mehr gelte es, die Verfahren zu beschleunigen.
Dazu zählt im Kern, dass wir die Zahl der Menschen, die im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge arbeiten, erhöhen müssen. Wir werden die Arbeitsprozesse wesentlich verbessern müssen im Bundesamt und vor allen Dingen im Zusammenwirken zwischen Bundespolizei, Bundesagentur Länder und Kommunen.
3000 neue Stellen sollen in der Flüchtlingsbehörde entstehen und eine moderne Datenverarbeitung, die die Akten im Idealfall für alle Beteiligten verfügbar macht. Die Bundesagentur sieht in den Flüchtlingen eine Chance für den Arbeitsmarkt.
50% dieser Menschen sind unter 25 Jahre, also ein Riesenpotenzial auch für Ausbildung, für Investitionen.
Diese jungen Menschen will auch die Bundesbildungsministerin fördern.
Erwerb der deutschen Sprache, das ist zentral, das ist wichtig. Zweitens, erkennen, welche Kompetenzen und Potenziale der einzelne Flüchtling hat, die Flüchtlinge haben.
Wenn Papiere fehlen und die Qualifikationen unklar sind, dann sollen Praxistests in Betrieben möglich sein, um die Fähigkeiten der Flüchtlinge festzustellen.
Im VW-Abgasskandal ist am Abend die Spitze des Aufsichtsrats zu einer erneuten Krisensitzung zusammengekommen. Dabei dürfte es auch um mögliche weitere Personalentscheidungen gehen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung gibt es doch noch kein Ermittlungsverfahren gegen den früheren VW-Vorstand Winterkorn. Es werde geprüft, ob ein Anfangsverdacht gegen ihn vorliege, hieß es im Justizministerium in Hannover. Damit wurden anderslautende Meldungen der Staatsanwaltschaft vom Montag richtiggestellt. Der Axel Springer-Konzern muss 635.000 Euro Schmerzensgeld zahlen an den Wetterexperten Kachelmann. Das hat heute das Kölner Landgericht entschieden. Das Geld stehe dem früheren ARD-Moderator zu, weil seine Persönlichkeitsrechte in Verlagstiteln wiederholt verletzt worden seien. Bild und Bild.de hatten 2010 und 2011 intensiv über einen Vergewaltigungsprozess gegen Kachelmann berichtet, der mit einem Freispruch endete. Beide Prozessparteien kündigten Berufung gegen das heutige Urteil an. Trauer um Helmut Karasek. Der Literaturkritiker, Autor und Herausgeber ist gestern Abend in Hamburg gestorben. Karasek war eine feste Größe im deutschen Kulturbetrieb. Er arbeitete für das Feuilleton der Hamburger Zeit, stritt schlagfertig und pointiert im literarischen Quartett, das ZDF, und war lange Kulturchef des Spiegel. Karasek wurde 81 Jahre alt.
Das literarische Quartett macht ihn berühmt.
Man kann überblättern, man kann suchen.
Es ist eine, das können Sie mit dem Telefonbuch auch. Überblättern.
Mit Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki plaudert sich Karasek durch alle 77 Ausgaben.
Marcel, seit Sie leben, sprechen wir alle von einer Krise der Literatur. Wir leben von der Krise.
Helmut Karasek wird 1934 in Mähren geboren. Seine Eltern sympathisieren mit den Nazis. Er macht Abitur in Sachsen-Anhalt und siedelt dann aus der DDR über in den Westen. Bei der Zeit macht er Karriere, schreibt als Kritiker für den Spiegel und verantwortet hier im alten Spiegelhaus lange Zeit das Kulturressort.
Und da ich eine ziemlich gute Beziehung zu der Chefredaktion hatte, habe ich mir oben ab und zu Champagner geliehen. Der musste aber nie wieder zurückgegeben werden.
Über den Spiegel schreibt Karasek dann auch seinen ersten Roman, Das Magazin. Er verfasst unter anderem eine Witzesammlung und auch eine Biografie über Billy Wilder. Unforgettable. Doch das Fernsehen hat sein Leben am meisten verändert, sagt er. Karasek fühlt sich immer auch als Entertainer.
Ich wollte auch ein Leben haben, wo man Verlaub in Maßen über sämtliche Stränge schlagen kann.
Eine gute Pointe ist besser als eine schlechte Welt, hat er mal gesagt. Deutschland hat mit Helmut Karasek einen seiner bekanntesten Literaturkritiker verloren.
Und hier die Lottozahlen. 1, 2, 16, 22, 39, 49, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 1. Oktober.
Das ausgedehnte Hoch bringt uns morgen nahezu deutschlandweit sonniges Wetter. In Küstennähe sickert allerdings feuchtere Luft ein. Am ehesten hier sowie zwischen Alpenvorland und Schwäbischer Alb bildet sich in der Nacht Hochnebel. Sonst ist es meist klar. Morgen wird es verbreitet sonnig. Nur in Nähe der Küsten hält sich zum Teil hochnebelartige Bewölkung. In der Nacht Tiefstwerte von 12 Grad auf Sylt bis minus 1 Grad am Alpenrand. Morgen werden Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad erreicht. Auch am Freitag verbreitet sonnig, nur in Küstennähe teilweise hochnebelartig bewölkt. Am Samstag im Süden und Südwesten wechselhafter, örtlich etwas Regen, sonst weiter viel Sonnenschein. Am Sonntag in der Nordhälfte meist freundlich, im Süden zum Teil dichte Wolken mit Regen.
Wir melden uns wieder um 22.35 Uhr mit Thomas Roth und folgenden Tagesthemen. Russischer Angriff in Syrien, wie gefährlich ist Putins Strategie? Außerdem die Stadt und das Auto, Wolfsburg im Zeichen der VW-Krise. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.